attention.
Nova Stovsten San. En Etzele Strogon, en Tupfel Tijon, oder vielleicht doch ein Hauch von Süßen. Es ist ein Krampf. Ein Kampf. Ein Duell Mann gegen die Tube. Weil da sind wir uns ehrlich. Senfspurt ist Männerspurt. Aber nur weil keine Frau so deppert ist, ein Tableau mit 28 Senfsorten aufzumalen und das dann alles durchzutesten.
Es ist, kommt ja nicht ganz so oft vor, dass der Anchorman, ich möchte gar nicht sagen, eine Sehempfehlung ausspricht, sondern einen Sehbefehl. Aber bevor wir dazu kommen, Markus, nur ganz kurz, bevor ich es vergesse. Es hat ja bei Sky, bei diversen Sportübertragungen, aber hauptsächlich bei Tennis, immer die Seedate-Werbung gegeben. Und ich bin ja sklavischer Kunde von Seedate, völlig erfolgloser sklavischer Kunde, muss man an dieser Stelle sagen. Aber das hat eine sehr prägnante Musik. Und seit ein paar Wochen wird bei Sky für einen Tee geworben, der nennt sich Avery. Und die Musik ist so ähnlich der von Seedate, dass wenn man nicht hinschaut, denkt man sich, aha, jetzt kommt wieder irgendwas, wo man Zweisamkeit pflegt, was beim Teetrinken ja auch der Fall sein könnte. Aber es ist absolut verwirrend. Das möchte ich nur anbringen, bevor du mit deinem Sehbefehl um die Ecke kommst. Und ich habe gesehen, wenn auch noch nicht so wahnsinnig viel.
Das ist, also ich gestehe ganz ehrlich, mit Seedate habe ich überhaupt keine Erfahrung. Mit diesem komischen, mit dieser Teemaschine auch nicht. Ich bin weit davon entfernt, ein Teeromantiker zu sein und Tees zu zelebrieren, aber so ein Plastikding in irgendeine Maschine zu stecken, damit dann unten der Tee rauskommt. Also ich tue halt einen Teebeutel oder ein Teesieb natürlich idealerweise, ein großes, weiträumiges Teesieb und da füllt man den Tee rein, das ist natürlich immer schön. Oder einen Teebeutel in einen Tee, heißes Wasser drauf und dann lässt man den ziehen. Das Ziehen lassen ist doch das, was dann den Tee auch ausmacht. Und nicht, dass man den in so einer Maschine so einen Durchlauf erhitzt. Aber ich möchte hier um Gottes Willen nichts Geschäftsschädigendes loslassen. Hab das auch nie gesagt und nie gemeint. Nicht, dass unsere Anwälte wieder, Jens, ne, anrufen und nach den Sendemeldungen
fragen. Wie jede Woche haben wir wieder irgendwas verbrochen. Ja, ja.
Ich habe tatsächlich mit einem lieben Kollegen von mir, der mir damals auch The Last of Us mal empfohlen hat, mal kürzlich gesprochen und gemeint, was er denn so gerade schaut und so. Und dann sagt er mir, Three Body Problem würde er auf Netflix schauen. Und da meine ich, zum einen natürlich lasse ich mir das ungefähr 7-mal sagen, weil ich mir denke, Three Body Problem, ich bin natürlich kein, was müsste ich da jetzt nochmal sein? Astrologe, Astronom, nicht Astrologe, um Gottes Willen, kein Astronom, um mich mit derartigen Dingen weiter beschäftigt zu haben, obwohl ich ja, mein lieber Jens, tatsächlich Schulbildung genossen habe und ich glaube, in der Oberstufe Mathematik hatte man auch ein bisschen Astronomie damals. Aber boah, das ist ganz lange her zum Glück und das war mir schon immer zu komplex. Jedenfalls ist das der Name einer Serie, die auf Netflix tatsächlich zu den erfolgreichsten aktuell zählt. In den USA, in Europa, in Deutschland auch irgendwie top, ich glaube top, ich weiß nicht, 3 sogar. Und es ist eine Serie,
man muss sich reinarbeiten. Also ich bin bei 50 Minuten der ersten Folge der ersten Staffel, wenn es denn schon mehr Staffeln gibt, das weiß ich gar nicht.
Eine Staffel, ich glaube 8 Folgen, kann das sein. Und 50 Minuten heißt, du hast dich wirklich schwer getan, du hast wirklich hart gearbeitet. Und hast nicht geschafft über die, was sind das? Das ist knapp über eine Stunde nur, oder?
Na, die erste Folge hat sogar nur eine Stunde, aber gestern kam dann die Champions League dazwischen und also dann bin ich alt und kann nicht so lange aufbleiben. Ich hätte natürlich die 10 Minuten nach der Champions League noch weiterschauen können, sollen, vielleicht sogar müssen.
Halbzeitpause.
Sag mal so, ich glaube, Jonas Friedrich hat mir mal gesagt, dass es gar nicht Halbzeitpause heißt. Aber ist egal. Bitte. Nur weiter.
Das würde uns jetzt zu weit führen, das auch nochmal durchzudiskutieren. Nur weiter. Also ich schalte auch rein. Ersten Szenen spielen irgendwo in China und ich denke mir, das wird doch jetzt nicht irgendwie so eine chinesische Serie sein oder sowas. Oder ich habe mich ja vorher überhaupt nicht sonst mich damit beschäftigt. Grundsätzlich spielt sie aber doch größtenteils, man könnte sagen, international, aber so Schwerpunkt würde ich schon sagen, Europa. Beziehungsweise entwickelt sich dann, und das könnte jetzt sein natürlich, dass das dem einen oder anderen Hörer abschreckt, sie spielt durchaus interstellar irgendwie. Und sie spielt auch virtuell sehr viel, weil das eine Serie ist, die sich mit einer Geschichte beschäftigt, die sie spielt auch eben in verschiedenen Zeitzonen. Zeitzonen ist nicht richtig, sondern Epochen vielleicht. Sind das Epochen oder sind das einfach nur Zeiträume?
Ja, soweit also bin ich nach 50 Minuten nicht. Nach 50 Minuten spielt noch alles mehr oder weniger in der Jetztzeit.
Ist das so?
Ja, ich finde schon.
Ist da nicht schon ein Rückblick nach 1960, 67?
Vielleicht habe ich es auch nicht kapiert und den Rückblick übersehen. Vielleicht schaue ich mir die ersten 50 Minuten nochmal an.
Weil da ist nämlich die Tochter eines hingerichteten
Forschers,
Forschers, die dann selbst, sie ist quasi die Brücke über die verschiedenen Zeiten, die dann selbst Forscherin wird.
Ich ahnte es, ja, und die dann... ja, genau. Die dann ein Gatter aufmacht und weiter wollen wir nicht sprechen.
Genau, das Gatter aufmachen ist sehr schön. Also, ja, ich glaube, man kann das schon sagen, die so ein bisschen einen Kontakt zu Außerirdischen herstellt. Ohne das aber selbst so genau zu wissen, wie das, ob das funktioniert und wie das funktioniert und so. Aber die haben da so eine Möglichkeit. Das ist mal so ein Erzählstrang. Dann gibt es den Erzählstrang aus der Jetztzeit, wo Forscher, die an bestimmten Dingen arbeiten, sich reihenweise umbringen und mit ihren Forschungen aufhören und so weiter. Und dann eben diese ganz ominöse, aber man muss schon sagen, super schicke Virtual Reality Helmbrille, die ja auch so einen kleinen Erzählstrang bildet und das alles wird so zusammengeführt. Und ich gestehe ja auch, also ich bin jetzt kein Gamer, ich bin kein Astronom, ich bin jetzt, ja gut, klar, übersinnliche Phänomene und ein bisschen was Mystisches finde ich dann schon auch wieder cool. Insofern, das ist vielleicht so der Strang, der mich abholt. Unterm Strich, ich bin jetzt gerade bei Folge 3 fertig, bin ich aber doch schon gefesselt davon, ich muss sagen.
Nein, ja. Ich bin interessiert, lass mich mal so sagen. Ich bin interessiert, was mir halt noch fehlt, aber vielleicht ist das auch in dieser Serie gar nicht möglich oder wünschenswert. Das war ja bei Last of Us auch ein kleines bisschen so. Ich brauche halt in jeder Serie, die ich anschaue, mindestens eine Person, mit der ich ein kleines bisschen mitfiebere. Nicht nur ein kleines bisschen, sondern ein ausgedehntes bisschen. Und in diesen ersten 50 Minuten, ja, die von dir angesprochene Klammer dieser Wissenschaftlerin aus dem Jahr 67, die dann selbst zur Wissenschaftlerin wird. Das könnte schon eine Sympathiefigur sein, aber von der haben wir gar nicht mehr so viel, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Also das suche ich noch. Diese Sympathiefigur, mit der ich ein kleines bisschen mich identifizieren kann, vielleicht, identifizieren muss nicht sein, aber wo ich sage, okay, das fände ich jetzt schade, wenn sie uns verlassen würde.
Da wäre doch die Forschende Angelina Jolie wäre doch da vielleicht eine Kandidatin.
Ja, starke Raucherin. Starke Raucherin.
Ja. Möglicherweise verwegene Raucherin.
Auch das, verwegene Raucher, ja. Holger Gerz hat Ernst Happel und Cesar Luis Menotti als verwegene Raucher bezeichnet und das natürlich völlig zu Recht.
Hat bleibenden Eindruck hinterlassen, wie ich gerade feststelle bei mir und bei uns generell. Also die wäre natürlich so ein bisschen so das Poster-Girl, glaube ich. Was ich mittlerweile so ein bisschen gelesen habe, vielleicht hört man es auch, ich bin tatsächlich relativ heftig erkrankt, so mit Bronchitis und sowas und hatte deswegen schon grundsätzlich Zeit zwar, aber gerade wenn man sowas hat, so richtig still sitzen, also sitzen ist zwar gut, aber so gerade Couch sitzen liegen ist ganz schlecht, weil dann hustet man wieder ständig, also bin ich dann doch nicht so die Fernseh zum Fernseh-Afficionado geworden. Aber jetzt habe ich es natürlich gerade völlig den Faden verloren. Aber Angelina Jolie-Schauspielerin, die da die Forscherin spielt, mit ihrem ja theoretisch so zu hübschen Gesicht soweit, wäre jetzt nicht mein Ding, aber für viele andere vielleicht, wäre so möglicherweise die, auf die man sich stürzen könnte. Generell haben einige gesagt, die Forscher würden alle zu gut aussehen. in dieser
Naja,
Serie.
die Forscher, also wer nicht gut aussieht, ist der diensthabende
Ja.
Detective in der Jetztzeit. Müsste der eigentlich unterwegs
Der
sein?
auch eine für mich noch völlig undurchsichtige Rolle
Oh ja,
spielt.
oh ja. Ja, ich bin erst mal 50 Minuten weit, aber ich weiß auch nicht. Auch starker Raucher, das finde ich schon wieder spannend an der Serie, dass, wo ja in Hollywood nicht mehr geraucht werden darf, in dieser Serie konsequent geraucht wird.
Aber alles würde ihm auch nicht gerecht werden, finde ich.
Nein, nein, nein,
Wenn
nein.
der nicht rauchen würde, wäre irgendwas faul.
Das stimmt natürlich, das stimmt, ja. Also, ja, spannender Typ. Der ist vielleicht spannend. Ich weiß nicht, ob ich mit dem mitfiebern möchte oder nicht. So, sind wir mit dieser Serie durch, weil ich habe zwei kurze Anmerkungen noch.
Wir können gerne durch sein. Ich würde nur auf alle Fälle
Sag
sagen,
mal was.
mich würde es schon interessieren, ich würde den Hörern grundsätzlich raten, da mal reinzuschauen, der eine Chance zu geben und natürlich das Feedback an uns zu schicken. Ja, sich einfach mal drauf einzulassen. Ich finde es grundsätzlich gut, ob man da jetzt alles hinterfragen muss und so. Das ist ja bei allen Serien so, ne? Aber ich finde das mal was anderes. Finde ich gut.
Ja, nicht unspannend, auf keinen Fall. So, zwei Anmerkungen. Unser lieber Freund Christoph Genz hat uns geschrieben, weil wir hätten es natürlich selbst auch herausfinden können, dass Ricardo Tubbs gespielt wurde von Philip Michael Thomas. Und du hattest dir letzte Woche ja gesagt, Edward James Olmos war der Chief, der sehr humorbefreite Chief. Das müssen wir schon auch festhalten bei Miami Vice. Und dann noch schnell zu einer Serie und zu einem Film. Ich habe selten unisono so schlechte Kritiken gelesen wie zur Sky-Serie, Sky Original Helgoland. Ist es 5.13 oder 5.19? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, es muss so abartig schlecht sein, obwohl richtig gute Schauspieler, richtig gute deutsche Schauspieler da dabei sind. Gar nicht fein. Also wirklich, egal wo man das gelesen hat, egal ob in der SZ oder in irgendwelchen anderen Online-Portalen, auf die ich nicht ganz so viel gebe wie die SZ, es muss ganz schlimm sein. Und dann habe ich gestern noch, das muss in der SZ vom Donnerstag sein. Wir nehmen also schon am Donnerstag auf, der Anchorman und ich, in der SZ vom Donnerstag auch noch eine Kritik gelesen über den Film über Amy Winehouse, Back to Black, die auch also vernichtend war. Weil im Grunde genommen hat Johanna, ich glaube, sie heißt Johanna Adoran oder Adorian, bin mir nicht ganz sicher, für die Süddeutsche da geschrieben. Es gibt diese brillante Dokumentation von Asif Kapadia, den wir natürlich kennen, schätzen und lieben, weil er über Senna, aber vor allen Dingen auch über Maradona diese wunderbare Dokumentation gedreht hat. Und die SZ-Autorin, Rezensentin, hat gemeint, im Grunde genommen werden die Szenen, die in dieser Dokumentation backstage dargestellt sind, von diesem Kinofilm einfach nochmal eins zu eins nachgespielt. Und das braucht kein
Oh.
Mensch. Es gibt vielleicht ein klein bisschen noch was mehr, aber also mit anderen Worten, schaut euch diesen Film nicht an. Hast du irgendwas über Helgoland 519 oder wie auch immer gehört?
Nein, deswegen, das wäre auch so eine Serie, wo ich mir mal gedacht habe, die könnte ich vielleicht irgendwann mal anfangen. Wenn man dann darüber natürlich erstmal nichts Gutes hört, ist man sich nicht mehr so ganz sicher, ob man das machen sollte. Zu Amy Winehouse habe ich nur gehört, dass da ja die Musik komplett von der Schauspielerin gesungen
Ja,
wird,
ja.
was in dem Fall vielleicht auch eher so in Richtung Upturner gehen könnte. Aber ich habe es selbst nicht gesehen, deswegen ist es zu schwierig, mir da, oder nicht möglich, mir ein eigenes Bild da zu malen, zu bilden.
Okay, zu dieser Frage zwei Antworten. Zum einen, es gibt ja zwei brillante, wie ich finde, also es ist natürlich absolut Mainstream und müssen wir nicht drüber reden, aber Bohemian Rhapsody und Rocketman. Und Bohemian Rhapsody hat der Regisseur entschieden, Freddie Mercury, wir nehmen nur die Originalstimme, also wir lassen uns nur von, er soll nicht selbst singen, bitte, der Hauptdarsteller, Rami, wie hieß er nochmal? Namen vergessen, ist wurscht. Und bei Rocketman hat aber Elton John gesagt, okay, dann sing halt. Ja, und das fand ich dann sehr, sehr anständig, wie Taron Egerton das gemacht hat. Das ist wirklich wunderbar gelungen und da glaubt man auch, dass der junge Elton John natürlich noch nicht ganz die Stimme gehabt hat wie der ältere und auch dann passt nicht ganz, aber das ist wunderbar gelungen. Aber Amy Winehouse hat eben hatte so eine prägnante Stimme, dass hier vielleicht auch die Idee, nehmen wir doch das Original eine bessere gewesen wäre. Aber was
oder
wissen wir schon?
Zumindest eine gute Mischung. Es gibt ja wohl so auch so ein paar Clubaufnahmen oder Backstage oder wie auch immer, wo sie da so ein bisschen singt. Das ist ja alles schön und gut, aber sonst glaube ich gerade, wenn das so diese das richtig große Audioerlebnis auch sein soll, was ja da sicherlich auch teilweise rüberkommt, ich glaube, da will man schon das Original hören.
Genau, das Original gibt es nur bei uns im Kurzpass, den wir nach einer kleinen Pause uns mal anschauen.
Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
Der Kurzpass von Sportradio 360, präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
Und mit dem Original Jensi.
Live and in person. Besser beieinander als der Anchorman. Du erinnerst mich ein kleines bisschen an mich, als ich vor wenigen Wochen angeschlagen war, aber wenigstens eine geile Stimme hatte. For once.
Ja, stimmt, bei DP habe ich nicht gemacht.
Ja, das stimmt. Naja. Na gut, also, wir schauen uns mal an. Samstag 15.30 Uhr. Die wahre Borussia gegen die andere Borussia. Und jetzt kann jeder für sich selbst entscheiden, welche Borussia er oder sie für die wahre hält. Jedenfalls wird auf dem Bökelberg gespielt. Gladbach gegen Dortmund. 3,25 die Quote bei einem ehemals befreundeten Wettbüro für einen Heimsieg. 4:1 für ein Unentschieden und 2:1 für einen Auswärtssieg von Dortmund. Die Dortmunder ja in Madrid mit einem blauen Auge davongekommen. Ich glaube, das darf man so sagen. Erste Halbzeit Katastrophe, zweite Halbzeit dann besser und Julian Brandt natürlich am Ende dann mit ganz viel Pech, weil sehr, sehr schöner Kopfball, wer sich erinnern kann, und so lange ist er noch nicht her, an das Lattenkreuz. Andererseits Borussia Mönchengladbach 14 der letzten 17 Spiele, Bundesligaspiele gegen Borussia Dortmund verloren. Und bei Gladbach weiß man nicht so richtig. Da fahren sie nach Wolfsburg. Wolfsburg hat davor in Bremen gewonnen. Neuer Coach Ralf Hasenhüttl am Start. Und du denkst dir, das wird für Wolfsburg ja ganz sicher reichen gegen Gladbach. Wolfsburg führt auch früh mit 1:0. Gladbach kommt zurück und gewinnt dann noch mit 3:1. Man sollte sich nicht täuschen lassen, wenn Gladbach in Führung geht. Denn Markus, Gladbach hat in der laufenden Saison am meisten Punkte abgegeben nach Führung. Nämlich schon 27. Naja, und Dortmund auf der anderen Seite hat schon 23 Punkte nach Rückstand geholt. Alles in allem sage ich spannend, sehr spannend. Möglicherweise ein sehr unterhaltsames 2:2. Ich würde aber auch nicht ausschließen, dass Dortmund sehr, sehr spät das 2:3 schießt.
Du hast vorhin eine schöne Statistik gesagt, dass Gladbach 14 der letzten 17 Bundesliga-Duelle mit Dortmund verloren hat. Ausnahme aber sind eben die letzten drei Bundesliga-Heimduelle. Mit dem BVB, die haben nämlich die Fohlen, Achtung, allesamt gewonnen.
Achtung ist richtig.
Also insofern ist das schon eine tolle kleine Heimserie, die sie da hingelegt haben. Dortmund ist aber auf der anderen Seite seit 9 Bundesliga-Auswärtsspielen ungeschlagen, 5 Siege, 4 Unentschieden. Jetzt kommt dieses Spiel natürlich auch so zwischen dieser Champions League, du hast es schon angesprochen, das eine Spiel, Ergebnis ist definitiv besser, als es das Spiel war, gibt aber einem schon auch Hoffnung. Sowas hat den Dortmundern selten gut getan für die Liga, habe ich irgendwie so den Eindruck. Und mein Tipp, du hast gesagt 2:2, finde ich sehr interessant. Die ganz Mutigen sagen vielleicht sogar, es endet 3:2.
Ja, und ich habe ganz mutig gesagt, vielleicht ein 2:3 am Ende. Na gut,
anyway. Hauptsache, wir sind uns einig. Das ist das Wichtigste.
Ja, das ist das Allerwichtigste. So, Markus, Samstag 18.30 Uhr, ein Topspiel, das den Namen... Naja, schon ein kleines bisschen verdient. Einfach, weil es ein sehr, sehr schönes Traditionsduell ist. Zwei Mannschaften, die schon sehr lange in der Bundesliga spielen, nämlich der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt. Wie gesagt, Samstag 18.30 Uhr und die Stuttgarter vergangene Woche. Ich habe leider zu wenig davon gesehen. Ich weiß nicht, ob dieser 1:0-Sieg in Dortmund verdient, ob er glücklich war, ob eine Mischung aus beiden. Aber jedenfalls Fakt ist, wie man so schön sagt neuerdings, Fakt ist, Stuttgart hat in Frankfurt gewonnen, ist punktgleich mit den Bayern und Frankfurt darf sich eigentlich überhaupt keine Illusionen mehr darüber machen, dass sie noch einen Champions-League-Platz ergattern, wenn denn Platz 5 überhaupt reicht. Stuttgart spielt mit 60 Punkten nach 28 Partien die beste Bundesliga-Saison seiner Vereinshistorie. wird in die Champions League kommen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und Stuttgart hat auch keins der letzten Pflichtspiele zu Hause gegen, keines der letzten fünf Pflichtspiele zu Hause gegen Frankfurt verloren. Ich glaube, dass Frankfurt große Probleme mit dem Toreschießen hat. Und wenn sie jetzt aber kein Tor schießen in Stuttgart, werden sie die Partie auch nicht gewinnen. Ich tippe hier auf ein grundsolides 2:0 für Frankfurt.
Ja, die erste Niederlage für Stuttgart nach 10 unbesiegten Bundesligaspielen. Ich finde, es ist eine Megaserie. 8 Siege vor allem in dieser Phase für den VfB. Das ist schon, also wenn man jetzt da sagen würde, beachtlich, dann wäre das ja definitiv zu...
Eine Untertreibung.
Wenig, ja. Wollte sagen, es wäre patronizing. Aber das wollen wir rauslassen. Eintracht Frankfurt kommt in dieser Saison übrigens auf die meisten Unentschieden aller Mannschaften. Stuttgart hingegen auf die wenigsten. Das sind alles so Fakten, die braucht man dringend als Handwerkszeug, um in so ein Spiel reinzugehen. Jens Hülber hat was gesagt? 0:2?
Nee, ein solides 2-0. 2-0.
Ich dachte, ein solides 2-0.
Ja, ja.
Ach so.
Ja, ja.
Deswegen dachte ich ja, das wäre dann
das Ende. Deswegen warst du verwirrt. Ja, ja. Nein.
Okay, dann werde ich vielleicht nachher nochmal zurückspulen müssen.
Bitte.
Aber inklusive des Halbfinals im DFB-Pokal in der Vorsaison hat Stuttgart keins der letzten 5 Pflichtspiele zu Hause gegen Frankfurt gewinnen können. 4 Niederlagen, 1 Unentschieden. Ich sehe Stuttgart natürlich als Favorit, gar keine Frage. Vor allem, je nachdem, wie die Bayern spielen, für Stuttgart ja die Option oder Möglichkeit, die Bayern sogar zu überspringen in dieser Saison. Vielleicht kommen wir nachher noch zu dem Thema, dass das ja eigentlich eine für die Bundesliga sehr peinliche Saison ist, wie ich finde. Mein Ergebnis nach langem in mich gehen ist ein, ich glaube, es wird ein 2:2. Ich weiß nicht genau, wo ich es hernehme, aber ich glaube, es wird ein 2:2. Last-Second-Ausgleich für Frankfurt.
Ich sehe da eher einen Last-Second-Ausgleich, wenn es wirklich 2:2 ausgeht, für Stuttgart. Markus, jetzt machen wir etwas absolut Verrücktes, was wir noch nie gemacht haben. Wir schauen uns nämlich noch als drittes Spiel heute das Spitzenspiel, das ja eigentlich kein Spitzenspiel ist, aber Stefan Hempel wird es extra wegen dieses Spiels aus Monte Carlo zurückkommen. Es ist das 20.30 Uhr Spiel am Samstag in der Arena in der Veltins Arena heißt es, glaube ich. Schalke 04 gegen den 1. FC Nürnberg. 1,63 die Quote für einen Heimsieg von Schalke. 4:1 unentschieden. 5:1 Auswärtssieg 1. FC Nürnberg. Wir wissen beide, dass Stefan Hempel eine ganz besondere Beziehung zum 1. FC Nürnberg pflegt. Schalke ist seit 4 Zweitligaspielen sieglos. Hatte ich irgendwie anders in Erinnerung. Ich dachte, denen ist eigentlich ganz gut gegangen. Die haben doch so super begonnen gegen St. Pauli, absolut geblitzt, oder war das noch im letzten Jahr? Ich kann mich fast nicht mehr erinnern. Das muss lange her sein. Jetzt haben sie letzte Woche, kann ich mich erinnern, in Hannover 1:1 gespielt. Immerhin Schalke seit 5 Zweitliga-Heimspielen ungeschlagen. Da fallen also die letzten 2 Unentschieden rein und davor 3 Siege. Für mich eine ganz schwierige Partie. Schalke ist ja ein bisschen wie ein Verkehrsunfall. Man muss leider, auch wenn man sich vornimmt, nicht hinzuschauen, irgendwie geht der Blick dann doch dorthin. Und ich weiß nicht, ich möchte ihnen nicht wünschen, dass sie absteigen. Wobei mein Schüler Maxim mir gesagt hat, großer Schalke-Fan, dass es wohl Geldgeber gibt, die dritte Liga auch bezahlen würden. Warum nicht hier ein unterhaltsames 2:2, damit sich die Rückreise von Stefan Hempel aus dem Fürstentum auch wirklich gelohnt hat?
Ganz schwierig, weil auch die Nürnberger konnten mich zuletzt jetzt nicht unbedingt überzeugen, mal ganz vorsichtig gesagt. Sehr abhängig von Usun, oftmals sehr uninspiriert, was da schon auch so zu sehen ist. Aber klar, wenn wir bei uninspiriert sind, sind wir bei Schalke auch nicht weit. Irgendwie scheint das da mit dem diese Trainerverpflichtung jetzt nicht gerade der große Griff gewesen zu sein. Dann sorgt schon auch für Unruhe, dass Asamoah nicht weiter beschäftigt wird und so weiter und so fort. Bringt uns jetzt für dieses eine Spiel nicht, lenkt mich aber davon ab, dass ich eigentlich am liebsten sagen würde, ich weiß es nicht und deswegen schließe ich mich Jens Hulber an. Unentschieden ist immer nett. Ich glaube, wie sagt man so schön, Schalke braucht diesen Sieg dringender, was noch nie bedeutet hat, dass sie ihn auch einfahren werden. Aber so ein nicht unglückliches 2:1.
Und das ist genau die Expertise, die man nur hier bekommt. Wir wissen es nicht. Und das war's. Der Kurzpass von Sportradio 360, präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
Und dem Original Jensi.
Rausschmeißer gefällig? Gerne, denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
Markus, die Bundesliga ist dir in dieser Saison nicht gut genug. Warum? Du sagst, die Bundesliga
ist... Es ist doch skandalös, dass der FC Bayern eine wirklich grausame Saison spielt. Darüber sind wir uns, glaube ich, einig. Sie verlieren gegen Bochum, gegen Heidenheim, gegen wen eigentlich nicht? Okay, Dortmund, aber gegen wirklich unfassbar viele Mannschaften wird da verloren, werden da Punkte gelassen, wird da schlecht gespielt. Und trotzdem würden sie, wenn nicht Leverkusen diese bislang wirklich herausragend exorbitante, intergalaktisch überragende Saison spielen würde, würden sie am Ende der Saison Stand jetzt noch Meister werden. Der einzige Verein, der sich da jetzt so anschickt, da tatsächlich Fragen zu stellen, ist dann der VfB Stuttgart, wenn es darum geht, wer wird denn Vizemeister? Wie peinlich ist diese Saison für Teams wie eben Dortmund oder Leipzig oder wen man auch immer rannehmen würde? Ist jetzt also wirklich, das ist meine Meinung und ich bin da sehr gerne offen für Diskussionen, aber es kann doch nicht sein, dass, wenn jetzt Leverkusen nicht so überragend spielen würde, die Liga schon wieder von den Bayern angeführt wäre, würde, sein täte. Und ich finde, daran merkt man, dass der FC Bayern nicht das Problem dieser Bundesliga ist, sondern dass es einfach zu wenige Mannschaften gibt, bis fast gar keine, die da irgendwas auf die Beine stellen. Und das finde ich ganz schlimm. Also eigentlich fände ich es tatsächlich fast ein Skandal, wenn die Bayern in dieser Saison Zweiter werden.
Naja, also ich,
im Sinne von, sie müssten eigentlich wirklich fast durchgereicht werden. Das gibt es ja gar nicht.
Ich bin ja nach München gekommen in der großen Sören Lerby-Ära, als Lerby Coach war, wo die Bayern dann auch mal Fünfter oder Sechster geworden sind. Zu Leipzig, ja, bin ich komplett, wie man so schön sagt, ich bin bei dir. Aber Leipzig...
Das ist ein gutes Gefühl.
Ja, da möchte ich dann schon am Ende des Tages, ich habe es in der Big Show auch schon gesagt, zumindest eine ganz, ganz schmale Lanze brechen für Max Eberl, weil auch wenn dieses Team sehr, sehr unkonstant spielt, es ist ein geiles Team, dem man gerne manchmal, also natürlich nicht die Puristen, aber nur fußballerisch, also er hat da schon wieder mit Simmons und mit Openda zwei Leute in die Bundesliga geholt. Der eine wird da bleiben, der andere wird garantiert zurück zu PSG gehen oder irgendwo anders hingehen. Ich fürchte, wenn er nicht zu PSG zurückgeht, dann das in die Bayern holen. Aber Xavi ist einfach die reine Freude. Aber klar, dieses Team verliert dann halt oder spielt zu Hause gegen Mainz unentschieden, verliert in Mainz. Das passiert Leverkusen überhaupt nicht. Das passiert den Bayern, das Heidenheim, ganz, ganz komisch, Markus. Weil ich bin da bei 2-0 ins Auto eingestiegen und dann kriege ich eine Push-Nachricht nach der anderen. Selbst das beim 2-2 dachte ich noch, okay, das ist jetzt halt passiert innerhalb von 2 Minuten. Aber das wird jetzt sicherlich noch zugunsten der Bayern ausgehen. Ist es dann nicht. Ich gebe dir natürlich recht, da müssten mehr nach vorne preschen, aber dass es ausgerechnet der VfB ist, sehr, sehr erstaunlich. And not in a good way. Was gibt es am Wochenende für dich, Markus?
Am Wochenende gibt es für mich nur den Sonntag. Mutti hat Samstag Geburtstag.
Nein,
und dann habe ich mir gedacht, dann gönne ich mir da auch mal einen freien Tag.
Ja.
Und es ist tatsächlich auch nicht verkehrt, krank oder gesundheitsbedingt, diesen Samstag dann eben nicht die Hörer mit dieser Stimme zu nerven und meine Stimme und so weiter da unfassbaren Belastungen auszusetzen. Das hätte ich ja auch noch fast vergessen. Entsprechend gibt es dann Darmstadt-Freiburg in XXL-Variante am Sonntag. Das ist der Tag, wo übrigens Leverkusen dann Meister wird.
Ja, und warum auch nicht? Im Heimspiel gegen Bremen, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Das ist ganz, ganz stark. Schön, dass du fragst. Für mich gehen ja schon, also ich habe dieses Turnier in München ja richtig, richtig gern und die Quali beginnt schon am Samstag. Möglicherweise werde ich schon am heutigen Freitag hingefahren sein werden, weil das Siegerauto vorgestellt wird. Ganz sicher werde ich mich aber schon zur Quali am Samstag einfinden und ich freue mich sehr auf dieses Turnier. Immer ein Highlight beim MTTC Iphitos und das werde ich dann bis zum letzten Ballwechsel wahrscheinlich oder ziemlich sicher betreuen.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.